Ja, wunderschönen guten Morgen. Das wünsche ich euch ganz herzlich von dieser Stelle aus hier im Saal und auch euch zu Hause. Und vielen Dank auch ans Missionsteam. Ihr habt die Predigt im ersten Lied ganz sicher schon einmal gesungen und auch jetzt im dritten Lied. Da sind Elemente vorgekommen, die werden in der Predigt noch einmal so vorkommen. Das trifft sich gut, eine gute Ergänzung. Ja, ihr wisst das ja, wir hatten zu Jahresbeginn diese Predigtreihe über den ersten Korintherbrief angekündigt und wir haben da gleich gesagt, wir bauen da jedenfalls auch Pausen ein, weil der erste Korintherbrief, der ist ja nicht ganz kurz und wenn wir da das ganze Jahr dranbleiben, dann gibt's Ermüdungserscheinungen und so wie auch gutes Essen irgendwann mal wieder unterbrochen werden muss, haben wir gesagt, da bauen wir Pausen ein. Heute ist so eine Pause, eine erste Pause. Wir sind noch nicht so sehr weit gekommen. Ich glaube, die ersten zwei Kapitel haben wir durch. Aber es wird jedenfalls weitergehen. Der nächste Ausflug sozusagen in den Süden Griechenlands, nämlich nach Korinth, der wird dann am 21. Februar sein und vielleicht, ich gehe mal davon aus, dass an dieser Predigt auch schon gearbeitet wird. Also der Ausflug steht bevor. Heute Morgen wollen wir uns mit einem anderen Thema beschäftigen, nämlich mit dem Thema Nachfolge und Jüngerschaft, wie ihr es auch schon auf der Folie sehen könnt. Und zwar habe ich das gewählt aus zwei Gründen. Einmal, der erste Grund ist, dass Jüngerschaft und Nachfolge ein ganz zentrales Thema in der Bibel ist, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Und Jesus hat diese Form der Ausbildung und der Prägung, der persönlichen Prägung von Menschen damals auch gewählt. Und weil es sich bewährt hat, deshalb ist es übernommen worden. Und deshalb gibt es Jüngerschaft bis in unsere heutige Zeit. Es wurde oft kopiert. Jüngerschaftsschulungen gibt es, Jüngerschaftstraining gibt es. Fischer verstehen sich als Petri-Jünger, einfach weil sie Nachfolger sein wollen. Fans sind eine Art von Jünger. Sie folgen einer Person oder einer Sache nach. Manche machen das ganz treu. Und von Fans können wir als Jünger und Jüngerinnen etwas lernen, wobei ihnen etwas ganz Entscheidendes fehlt, komme ich aber später noch drauf, der Geist Gottes, der fehlt ihnen. Sonst gibt es Elemente, die kommen auch in Jüngerschaft vor. Das ist der erste Grund, weil Jesus das getan hat und weil es sich bewährt hat, weil es eine gute Sache ist. Der zweite Grund ist, dass Jüngerschaft und Nachfolge zutiefst Gemeinschaft braucht. Und die fehlt uns in diesen Tagen. Wir sind eingeschränkt. Wir können uns nicht so begegnen auf Abstand und dann noch mit der Maske, auch wenn man sich langsam daran gewöhnt, dass alle ähnlich aussehen, nämlich diesen weißen Fleck im Gesicht haben. Wir haben auch schon ein bisschen so ein Gespür dafür entwickelt, was sich hinter der Maske verbirgt. Manchmal muss man zweimal hingucken, aber dann merkt man es, okay, ja, das ist doch tatsächlich diese Person. Teils ist das durch Vorschriften, geht einfach nicht anders. Teils wählen wir auch sonst aus Vorsicht, dass wir einfach uns nicht so begegnen können, wie wir das uns gewohnt sind. Darunter leiden wir ein Stück weit, leiden auch Fans. Und dennoch ist es ein großes Vorrecht, dass wir uns treffen können. Wenn wir überlegen, was im Moment alles geschlossen ist, da haben wir einen Sonderstatus als Gemeinde, als Kirche, verbrieft durch das Grundgesetz. Und wir brauchen in solchen Zeiten ganz besonders Ermutigung durch Gottes Wort. Wir brauchen Stärkung, weil uns eben ein paar wichtige Elemente im Moment fehlen. Das ist nötiger als je in diesen Tagen, damit wir nicht abhängen und irgendwann den Kontakt auch verlieren. Nicht nur untereinander, sondern auch der Kontakt zum lebendigen Gott leidet dann. Die letzte Botschaft, das, was Jesus als letztes zu seinen Jüngern damals gesagt hat, als sie auf dem Ölberg gestanden sind, das war erstens, machet zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das wird nächsten Sonntag das Thema mit Achim sein. Und dann lehret sie als Jünger zu leben. Diese drei Dinge, die hat Jesus seinen Jüngern damals auf den Weg gegeben. Und bevor er diesen Auftrag, diesen eigentlichen Auftrag ausgesprochen hat, da hat er etwas ganz Entscheidendes gesagt. Und das ist mir heute Morgen wichtig, dass wir das wieder ganz neu begreifen und in unser Herz hineinrutscht. Er hat etwas Entscheidendes gesagt und mit diesem, was er gesagt hat, hat er eine Art Schirmherrschaft übernommen. Schirmherrschaft, das kennen wir, wenn irgendeine prominente Person sagt, ich gebe meinen Namen für eine gute Sache her. Jesus hat eine Art Schirmherrschaft übernommen. Und er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat nicht nur seinen guten Namen hergegeben, er steht mit seiner ganzen Kraft, mit seiner ganzen Autorität, steht er hinter dieser Sache, hinter diesem Auftrag, nämlich Jünger zu machen und sie zu taufen und dafür zu sorgen, dass Jünger auch Jünger bleiben, nämlich sie zu lehren. Das ist die beste und die längste Schirmherrschaft, die es nach meinem Wissen gibt. Und das ist auch die beste Schirmherrschaft, die einem passieren kann. Unter dieser Schirmherrschaft arbeiten seit 2000 Jahren und haben seit 2000 Jahren viele, viele Menschen gearbeitet, indem sie eben diesen Auftrag treu ausgeführt haben, das Evangelium weiterzusagen und auch jünger zu werden und auch jünger zu bleiben. Und das ist, ihr Lieben, auch unser Auftrag hier als Gemeinde in Schäbach. Und das bleibt unser Auftrag, genau diese drei Dinge zu tun. Gute Nachricht zu verkündigen, damit Menschen zu Jüngern werden und zu Jüngerinnen, sie zu taufen und dann auf dem Weg auch zu begleiten, ihnen die Möglichkeiten zu geben, zu wachsen. Und dann beendet Jesus dieses Treffen auf dem Berg, auf dem Ölberg damals, indem er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das haben wir oft gehört und deshalb ist auch die Gefahr, dass es irgendwie so durchrutscht, links rein, rechts raus. Aber es ist mir wichtig, dass wir das heute Morgen wieder ganz neu begreifen. Und zwischen diesen beiden wunderbaren Zusagen, auf der einen Seite, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und ich bin bei euch alle Tage, dazwischen drin, da findet Jüngerschaft und dazwischen drin findet Nachfolge statt, so wie es auch dem Bild auch ist. So ein dazwischen drin, zwischen diesen wunderbaren Leitplanken oder wenn es um Bewahrung geht, dürfen das auch Mauern sein oder ja, was immer ihr auch da als Bild für uns habt. Einmal schränkt das ein und dann ist es viel mehr und das andere Mal ist das ganz wichtig, je nach Bild und je nach Situation. Aber ich würde es mal wunderbare Leitplanken nennen, zwischen denen wir unseren Auftrag da tun dürfen. Wo immer das Reich Gottes gebaut wird, da tun wir es unter diesem wunderbaren Schirm. Ich denke, ihr habt so viel kreatives Vorstellungsvermögen, dass ihr euch jetzt auch vorstellen könnt, dass da über mir, über jedem von euch dieser Schirm ist, unter dem wir sind. Und diese Zusage, alle Tage bei uns zu sein, auch wenn es Widerstände, wenn es Schwierigkeiten, wenn es Verluste, wenn es Bedrohung, wenn es Anfechtung gibt, und das gibt's, dann gilt das. Wir erleben es immer wieder in unserer Zeit, die Mächtigen in dieser Welt, die blasen sich auf und meinen, sie hätten alles in ihrer Hand. Wenn sie aufs Knöpfchen drücken, dann ja, beginnt die Zerstörung oder was immer, oder sie können entscheiden, was Recht und was Gesetz ist. Aber wisst ihr, die Mächtigen dieser Welt, das sind nur VAZler. Wisst ihr, was ein VAZler ist? Das ist ein Verwalter auf Zeit. Ein Verwalter auf Zeit. Manches Mal geht das ganz schnell zu Ende. Manche müssen vielleicht auch aus der Nachsicht im Alter sehen, was sie angestellt haben, und können es nicht mehr zurückholen. Die Mächtigen sind Verwalter auf Zeit. Alles Sichtbare, alle Macht dieser Welt, das Sichtbare und das Unsichtbare. Selbst der neue Himmel und die neue Erde, die einmal sein werden, das ist in der Macht von Jesus. Er allein hat die Macht darüber. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Manchmal denken wir, ja wunderbar, dass das hier so steht. Aber ich spüre im Moment gar nichts davon. Das ist nicht das, was mich im Moment auszeichnet. Ich erlebe eher Ohnmacht. Ich erlebe eher Hilflosigkeit. Ja, das gibt's, dass wir solche Zeiten erleben und wo wir denken, wo ist dieser große Gott? Wo löst er seine Zusagen ein? Und trotzdem ist es so, diese wunderbare Schirmherrschaft, die gilt auf der beiden Seite. Alle Macht, alle Tage. Gottes Wort ist verlässlich. Ja, jetzt ist die große Frage von diesem Auftrag. Wie macht man das? Wie macht man Jünger oder wie macht man Schüler? Das kann man natürlich nicht machen im Sinn von produzieren, wie wir das gewohnt sind. Wir spucken in die Hände und mischen ein paar Sachen zusammen und dann hat man das und schrauben ein paar Sachen zusammen. Das geht natürlich nicht mit Jüngerschaft. Aber man kann an diesem Auftrag trotzdem gut arbeiten, indem man informiert, indem man zum Glauben an Jesus einlädt. Und das wollen wir immer wieder machen, möchte ich auch heute Morgen machen. Ich sehe nicht in eure Herzen hinein, ob jemand diesen Schritt noch nie getan hat oder ob er den vielleicht wieder ganz neu tun muss, zum Glauben zu Jesus einladen. Oder zu Hause. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen das heute Morgen zugucken. Ob du alleine vor dem Bildschirm sitzt oder in der Gruppe, ob du dich zufällig verirrt hast auf unsere Seite heute Morgen oder wie auch immer, ob jemand dir die Information weitergegeben hat. Es geht darum, ein Jünger oder eine Jüngerin zu werden. Deshalb wollen wir immer wieder einladen zum Glauben an Jesus. Dazu gehört, dass man an diesem Plan Gottes festhält, den immer wieder in Erinnerung ruft. Und Gott hält daran fest, er hat ausgesprochen, dass er uns Menschen liebt und aus dieser Liebe heraus hat er Jesus in diese Welt gesandt. Und dazu gehört auch, dass wir das weitersagen mit Worten und mit Taten und mit ganz viel Liebe, auch wenn wir zwischendrin vielleicht versagen und wenn wir ausrutschen, wenn wir übers Ziel hinausschießen, dann lasst uns das immer und immer wieder tun, mit Worten und mit Taten und mit Liebe. Und dazu gehört auch, dass wir die ganze biblische Wahrheit weiter sagen. Die biblische Grundwahrheit, dass wir Menschen ähnlich wie bei Corona befallen sind, dass unser geistliches Immunsystem, dass das befallen ist. Wir sind anfällig, wir Menschen, für das Böse. Wir sind anfällig für die gestörte Gottesbeziehung. Man könnte sagen, wir sind als natürliche, normale Menschen in einen geistlichen Offline-Zustand geraten. Und ja, noch vor ein paar Jahren hätte man gesagt, frag mal die jungen Leute, was das heißt, offline zu sein. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Mittlerweile betrifft das nicht nur junge Leute. Fast jeder hat ein Handy und wenn wir offline sind, da bricht eine Welt zusammen. Aber so ist das. Der normale Mensch ist geistlich ins Off geraten. Das ist der Beziehungsinfarkt. Schlimmer kann es eigentlich gar nicht sein. Aber das muss nicht dabei bleiben, das wissen wir als Christen. Und deshalb wollen wir das immer und immer wieder auch auf alle möglichen Arten und Weisen weitersagen. Es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung. Der Impfstoff für einen geistlichen Neubeginn, der ist da. Er ist hochwirksam. Er war sehr teuer, das wissen wir auch. Und trotzdem wird er kostenlos abgegeben. Es ist die Gnade, die Jesus am Kreuz erwirkt und erworben hat. Wirksam wird die Gnade durch den Glauben. Wirksam wird Gnade durch Glauben, durch persönlichen Glauben. Wenn uns die Gnade aufgeht und wenn wir sagen, ja, das möchte ich, dafür möchte ich mich öffnen, dem möchte ich vertrauen. Mit Glauben und mit Vertrauen, da beginnt Jüngerschaft. Und mit Glauben und Vertrauen, da geht auch Jüngerschaft weiter, Tag für Tag und Jahr für Jahr. Und dazu lade ich uns immer wieder ein, das zu tun. Das ist unsere Existenzberechtigung als Kirchen und als Gemeinde, den Glauben weiterzugeben und mit dem Glauben zu beginnen. Besser heute als morgen. Die meisten von euch haben schon einmal einen Fragebogen ausgefüllt, wo man nur so ankreuzen muss. Trifft zu, trifft weniger zu, trifft nicht zu, trifft voll zu. Ihr kennt das wahrscheinlich. Irgendwann hat man einmal das Vergnügen gehabt, so etwas ausfüllen zu müssen. Wenn die Frage heute Morgen lautet, würdest du dich als Jünger von Jesus bezeichnen? Oder kürzer, bist du ein Jünger Jesu? Was würdest du ankreuzen? Trifft voll zu, trifft weniger zu, trifft nicht zu. Manchmal, ich will überhaupt keinen Druck machen, niemand in eine Ecke drängen, gar nicht, aber manches Mal ist es wichtig, sich in seinem Herzen eine Antwort zu geben, damit man weiß, wo man steht. Veränderung beginnt mit Positionierung. Wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, ja, wo soll ich hingehen? Deshalb ist es manches Mal einfach wichtig, sich selber eine ehrliche Antwort zu geben, damit man weiß, wo man steht und dann die nächsten Schritte auch einleiten kann und sich einladen lassen kann, mit dem Glauben zu beginnen oder mit dem Glauben wieder zu beginnen. Jüngerschaft im Alten Testament und auch im Neuen Testament ist immer der Entschluss, Gott zu vertrauen, Gott mehr zu vertrauen, wie es auch auf der Folie steht, als sich selbst. Und das geht üblicherweise über Hören und Tun, beziehungsweise über Horchen und Gehorchen. Ich will euch ein paar Beispiele dazu jetzt nennen. Ganz weit vorn in der Menschengeschichte, in der Menschheitsgeschichte, da spricht Gott zu Noah. Das ist in einer gottlosen Zeit geschehen. Und deshalb gibt es da vielleicht auch ein paar Parallelen zu der Zeit von uns. Die Menschen waren hauptsächlich mit sich selber beschäftigt. Und Noah soll jetzt auf trockenem Land ein Schiff bauen. Eine große Herausforderung, da Gott zu vertrauen und Gott zu glauben. Und dann heißt es ganz einfach in der Bibel im Alten Testament, und er tat alles, was ihm Gott gebot. 1. Mose 6, Vers 22. Hören und dann tun. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns damit zu beschäftigen, welche große Herausforderung das gewesen ist, einmal das umzusetzen, einmal gedanklich und dann natürlich auch noch in der Tat. Aber jedenfalls, er hat es gehört und er hat es getan. Bisschen weiter im Alten Testament, da spricht Gott zu Abram, den wir heute Abraham nennen. Und er sagt zu ihm, verlass deinen Wohnort, verlass deine Verwandtschaft. Und dann, Abram zog aus, wie es der Herr gesagt hat, im 1. Mose 12, Vers 4. Wieder das gleiche Prinzip, hören und tun. So hat Nachfolge bei Abram begonnen, der Vater des Glaubens geworden ist. Und so funktioniert Nachfolge und Jüngerschaft auch noch heute. Eigentlich ganz einfach und trotzdem herausfordernd. Manches Mal ist das gar nicht einfach zu hören und es dann auch zu tun. Aber nach diesem Prinzip, da funktioniert Hören und dann vertrauensvoll das zu tun, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und es ist jeweils derselbe Glaube, dasselbe Vertrauen, egal ob man nun als Nachfolger oder Nachfolgerin beginnt oder ob man schon länger auf diesem Weg ist. Und wir könnten jetzt durch das Neue Testament gehen und verschiedene Personen anschauen, Maria und Josef zum Beispiel oder den Petrus oder den Zachäus oder den Gefängnisaufseher von Philippi, der nicht einmal namentlich genannt worden ist. Immer begegnet uns Glaube an Gott, Glaube an Jesus und dann die entsprechenden Schritte, das auch zu tun. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das hat die Maria zum Engel gesagt. Steig schnell vom Baum herunter. Das hat Jesus zu Zachäus gesagt. Ich muss heute bei dir einkehren. Steig schnell herunter. Die wenigsten der Zeitgenossen damals hätten hinter dem verdorbenen Zöllner Zachäus einen Sinnsucher vermutet. Aber er ist auf den Baum gestiegen, weil er Jesus sehen wollte, weil er Jesus begegnen wollte. Heute sitzen die Sinnsucher üblicherweise nicht mehr auf den Bäumen, sondern irgendwo hinter Bildschirmen und nicht nur sonntags, sondern auch wochendurchs hinter Lenkrädern und was weiß ich, wo sonst. Vielleicht auch heute Morgen in einer Kirche oder in einer Gemeinde oder wie gesagt vor einem Bildschirm irgendwo im Wohnzimmer. Und auch da gilt die persönliche Einladung: Ich muss heute bei dir einkehren. Steig von deinem, im übertragenen Sinn, steig von deinem Baum herunter. Es ist wichtig, ich muss bei dir einkehren, ich will dir begegnen. Steh auf von deinem bequemen Sessel oder wo immer das ist. Und was hat Zachäus damals gemacht, als Jesus unter dem Baum gestanden ist und ihm das gesagt hat? Nein, mir geht's gut. Ich sitze gern hier. Hier hat man einen guten Überblick und die Luft ist auch noch gut. Es ist echt schön. Ich glaube, ich sollte mir ein Baumhaus bauen. Wir wissen alle, dass er das nicht gesagt hat. Er hätte auch sagen können: Halt Abstand. Ich bin frustriert. Komm mir ja nicht mit etwas Frommen. Die kenne ich. Die haben mir schon oft das Geschäft schwer gemacht. Nein, er hat diese Einladung von Jesus gehört und er hat es getan. Er ist vom Baum heruntergestiegen und ich glaube, er hat es nicht bereut, auch wenn wir sonst nicht mehr viel von ihm wissen. Ist das immer einfach zu hören und es dann umzusetzen und zu tun? Nein, ist es nicht. Das kann echte Herausforderung sein. Glaube ist kein reiner Willensakt, wo ich etwas verstanden habe und dann mache ich's. Wenn ich eine rote Ampel sehe, dass ich auf die Bremse gehe. Und wenn sie auf grün umschaltet, dass ich dann halt weiterfahre. Es ist kein innerer Entschluss. Und dann springt eben die Ampel von rot auf grün. Aber es steht fest. Und auch in Gottes Wort ist es so festgehalten. Wer sucht, der wird finden. Wer sucht, wird finden. Und wer anklopft, dem wird auch geöffnet. Wenn man ein Jünger wird, wenn man eine Jüngerin wird, dann wird man noch zusätzlich beschenkt zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass alle Macht Gott gegeben ist, dass alle Macht Jesus gegeben ist und dass er bei uns ist. Man wird beschenkt. Ich nenne einmal vier Dinge, da gibt es sicher noch einige andere mehr. Da ist einmal der Geist Gottes. Der Geist Gottes kommt in einen Menschen, wenn er zum Glauben an Jesus kommt, wenn er zum Glauben an Jesus findet. Souveräner Entschluss von Gott, er schenkt das und damit kommt Gott selbst in der Form des Heiligen Geistes in das Herz, in das Zentrum eines Menschen. Da kommen Gaben und Fähigkeiten. Zum Teil sind die schon angelegt. Musikalität zum Beispiel oder Geduld oder die Fähigkeit, jemand etwas in guter Art und Weise zu erklären, weiterzugeben. Man wird mit Geschwistern beschenkt. Geschwister zu haben, das kann eine wunderbare Sache sein. Gelegentlich auch herausfordernd, das wissen wir. Egal, ob es jetzt junge Geschwister sind oder vielleicht auch, wenn man schon älter ist. Aber wir werden reich beschenkt durch den Geist Gottes, durch Gaben, durch Geschwister. Und Gottes Wort bekommt ganz neue Bedeutung. Wie viele Menschen haben einen Bogen um die Bibel gemacht, bis sie zum Glauben gekommen sind? Und dann haben sie erkannt, das ist ein Schatz, das ist ein Schatzkästchen, eine Schatztruhe. Michael Reinders hat das in seiner Predigt am vergangenen Sonntag, als es um den 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12 gegangen ist, wo er gesagt hat, man erkennt durch den Geist Gottes, durch das, dass man zum Glauben gekommen ist, mit was man eigentlich alles beschenkt ist. Normalerweise gehen wir achtlos an dem vorbei. Also zu der Schirmherrschaft vom Anfang kommt jetzt noch dieser persönliche Geschenkkorb dazu, dass wir reich persönlich beschenkt sind. Und ihr Lieben, das braucht es auch. Ohne diese Dinge, ohne den Geist Gottes in unserem Leben, ohne diese Gaben, wo wir einander dienen können, und ohne Familie, ohne Geschwister, da wird es schwierig. Und ohne Gottes Wort. Die Jüngerschaft ist nämlich als solche, das ist kein Kurztrip, das müssen wir ehrlicherweise sagen. Die Jüngerschaft, das ist eine anspruchsvolle Lebensreise. Das ist eine anspruchsvolle Lebensreise. Da gehören alle Bereiche von unserem Leben gehören da dazu. Arbeit, Freizeit, Charakterschulung, und das ist manches Mal gar nicht ganz einfach. Da gehört Hinfallen dazu, da gehört auch Aufstehen dazu. Zeit des Glücks, Zeit von Feier und von fröhlich und vielleicht auch Ausgelassenheit gehört da dazu. Überfluss, aber dann auch Zeit des Verzichts, der Enttäuschung, vielleicht sogar der tiefen Enttäuschung, der Trauer, Verlust. All das gehört zur Nachfolge dazu. Und wie auf einer Lebensreise geht es manches Mal bergauf und dann geht es auch wieder bergab. Wie auf einer Lebensreise, man kommt irgendwo an und dann muss man auch wieder aufbrechen zu neuen Ufern. Man kann nicht bleiben. Es gibt Vorankommen und es gibt Umkehren, wenn man sich irgendwo verfranst und verfahren hat. Wer mit Jesus lebt, der kennt das, was zu unserer Lebensreise dazu gehört. Und Jesus hat sich eindeutig, prägnant und klar und kurz, wie eigentlich immer in Gottes Wort, da auch dazu geäußert. Er hat gesagt, wer mir nachfolgen will oder will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und als ein Schriftgelehrter einmal zu ihm gekommen ist und ihm gesagt hat, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Da hat Jesus zu ihm gesagt, ernüchternderweise, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel, die haben Nester, aber das Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Wenn man das hört, klingt irgendwie nicht nach Schnäppchen, oder? Da gibt es andere Dinge, wo wir denken, es klingt irgendwie harzig. Soll ich mich auf so etwas einlassen? Aber ihr Lieben, was ist die Alternative? Gibt es eine gute Alternative? Um was geht es eigentlich in unserem Leben? Geht es um meine Bedürfnisse? Um meine Befindlichkeit, um meine Wünsche, meine. Werden wir dadurch glücklich? Es gibt Menschen in dieser Welt, die haben so viel Geld und Macht, dass sie sich ihre Wünsche eigentlich alle erfüllen können. Aber ob sie glücklich sind damit, das ist eine ganz andere Frage. Ich habe heute zwei Bücher mitgebracht. Einmal das Buch von Max Lucado, ich weiß nicht, ob jemand den als Autor kennt, ihr den wahrscheinlich. Es geht nicht um mich, sagt oder schreibt er in diesem Buch. Der Mann hat recht, es geht nicht um uns, es geht nicht um mich. Zusammenfassend sagt er in diesem Buch, dass Christen Gottes Herrlichkeit reflektieren sollen, mit ihrem ganzen Leben Gott ehren. Das ist eigentlich so ganz grob zusammengefasst, das, was er in diesem Buch schreibt. Das sagt sich schnell, aber es ist ein wichtiger Teil von Nachfolge. Gott mit unserem Leben zu ehren und ihn zu reflektieren. Und deshalb können wir uns auch die Frage stellen, wie ist das eigentlich mit meinem Leben? Ehrt mein Leben das, was ich gerade lebe? Ehrt das Gott? Reflektiert das Gott? Wenn jemand mein Leben sieht, kommt er irgendwann auf die Idee, das muss irgendwas mit Gott zu tun haben. Diese Person, die lebt anders, die lebt mit Gott. Ein anderes Buch, schon ein bisschen älter, auch zum Thema Nachfolge, herausforderndes Buch, Wahre Jüngerschaft von MacDonald, William MacDonald. Wenn man bei OM mitmachen wollte, auf dem Schiff oder irgendwo sonst, dann musste man dieses Buch damals lesen. Das gehörte zur Grundausstattung. Das musste man gelesen haben. Und ich bin überzeugt, auch heute noch ein gutes Buch, auch wenn es schon ein paar Jahre alt ist. Da werden ganz wichtige Dinge über Jüngerschaft auch gesagt. Weil wir, ihr Lieben, weil wir mitten in dieser Welt leben, färbt auch manches von dieser Welt auf uns ab. Ob wir das wollen oder nicht und ob uns das bewusst ist oder nicht, manches färbt einfach ab. Und da braucht es immer wieder Kraft und Wegweisung und das neue Bewusstsein, zu wem wir gehören und in welche Richtung das unser Leben gehen soll. Und dass es darum geht, eben Gott die Ehre zu machen, Jesus, Gott zu reflektieren mit unserem Leben. Und dazu brauchen wir Kraft für unser inneres geistliches Leben und auch für unser Äußeres, dass wir ethisch richtig leben können und eben Gott Ehre zukommt. Nachfolge, das ist Herausforderung. Aber Leben überhaupt, das ist auch Herausforderung. Und Leben ohne Gott, das ist auch Herausforderung, ihr Lieben. Und ich mag es mir gar nicht ausmalen, wie mein Leben aussehen könnte, ohne die Beziehung zu Gott. Ich möchte das, glaube ich, nicht. Nein, ich möchte ich nicht. Kennt ihr das Bild vom Sandhaufen? Man muss eigentlich gar nicht viel machen und dieser Sandhaufen, der wird irgendwo immer flacher. Und dann braucht es immer wieder einmal jemand, der kommt und das wieder von allen Seiten etwas aufhäuft, damit der Sandhaufen auch tatsächlich ein Sandhaufen ist und bleibt. Und das brauchen wir immer wieder auch für unser geistliches Leben, dass da einmal wieder zusammengeschaufelt wird und dass wir uns konzentrieren und uns klar werden, für was leben wir, was ist meine Aufgabe. Sonst wird irgendwie immer alles flacher. Und wenn der Sandhaufen dann mal flach und dreckig ist, dann mag auch keiner mehr draufgehen. Das wäre der Teil von der Predigt heute Morgen, wo wir aktiv werden können. Ja, ich möchte mir das ganz neu vornehmen, dass mein Leben zur Ehre Gottes dient. Was immer ich auch tue, vielleicht muss ich auf irgendetwas verzichten, vielleicht muss ich etwas neu in mein Leben hereinnehmen. Das kann ganz individuell sein und das überfordert mich heute Morgen, das so konkret auch zu sagen, wer was tun könnte, damit das wieder ganz neu so sein kann. Es kann einen Preis haben, aber ich denke, es lohnt sich, diesen Preis auch zu bezahlen. Jesus stellt in Matthäus 16, Vers 26 die, denke ich, ganz, ganz berechtigte Frage. Was nützt es dem Menschen? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nehme doch Schaden an seiner Seele? Was nützt es ihm? Nichts. Es nützt ihm nichts. Wichtiger als alles zu haben, ist klar zu sehen. Und deshalb sagt Jesus auch, wer mir nachfolgt, das wäre die nächste Folie, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Gibt es etwas Besseres und etwas Größeres? Das meint nicht, dass man immer gerade so viel Licht hat, damit man sich nicht verirrt. Nein, das Licht des Lebens, das reicht aus, damit wir zurechtkommen. Das meint innere Kraft, das meint inneren Frieden, Frieden, den die Welt nicht kennt. Es gibt ein Buch von einem Teil der französischen Geschichte, wo die Protestanten da ganz, ganz bitter verfolgt worden sind. Marie Durand, oder ich weiß gar nicht, wie man das im Französischen ausspricht, Durand schreibt man es. Ich habe das Buch gelesen und ich hätte es auch mitgebracht, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Es könnte sogar sein, dass es hier in der Bücherei bei uns da in Schäbach im Panoramazimmer ist. Jetzt hat man ja ein bisschen mehr Zeit auch zum Lesen. Schaut mal, ob ihr das Buch da findet oder wer es hat. Lest einmal neu, was es bedeuten kann, ja, eine Nachfolgerin unter erschwerten, unter schwierigen Bedingungen zu sein. Eben nicht der Finsternis ausgeliefert zu sein, selbst wenn man unter ganz schwierigen Bedingungen da sein Leben in einem Turm fristen muss. Wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. So, und jetzt zum Schluss komme ich noch zu einem bisschen anderen Teil von Nachfolge. Was ist, wenn aus irgendeinem Grund der geistliche Boden unter meinen Füßen uneben wird? Was ist, wenn Wahrheiten, die mich all die Jahre und vielleicht Jahrzehnte begleitet haben, wenn die plötzlich ins Wanken geraten? Und das kann vorkommen, das kann passieren. Und da bin ich bei Johannes dem Täufer gelandet. Johannes der Täufer, das war ein geistliches Schwergewicht. Da sind wir sicher alle der gleichen Meinung. Der war vollmächtig, der war unerschrocken. Der hat den Leuten gerade ins Gesicht gesagt damals, als er von Odern gezüchtet zum Beispiel gesprochen hat. Dieser Johannes der Täufer, der hat Jesus getauft. Und er hat auch die Begleitumstände damals miterlebt, als die Stimme vom Himmel kam: Dies ist mein lieber Sohn. Und dann, weil er eine geistliche Gesinnung hatte und weil er auch verstanden hat, was es heißt, ein geistliches Leben, wo Ethik dazugehört, nämlich wie man sein Leben richtig gestaltet vor Gott. Deshalb hat er den Landesfürsten, den Herodes damals kritisiert über sein unmoralisches Verhalten. Und weil er da unerschrocken gewesen ist, ist er im Gefängnis gelandet. Gibt es übrigens heute auch noch, wo Menschen unerschrocken die Wahrheit Gottes verkündigen. Da kann sein, dass sie mit dem Gesetz in Konflikt kommen. In Bremen gibt es im Moment aktuell so eine Sache von einem relativ unerschrockenen Pastor. Man muss nicht immer einer Meinung sein von die Wortwahl, die er da benutzt. Aber da geschieht genau das, dass man dem, man hat ihm auch untersagt, weiter seinen Dienst zum Teil zu tun. Da müssen bestimmte Dinge ruhen. Also vielleicht ein paar Parallelen auch zu dem, was Johannes der Täufer damals gemacht hat. Er ist im Gefängnis gelandet. Und wir wissen jetzt nicht, es ist uns nichts in der Bibel geschrieben, was das bei ihm ausgelöst hat, als er da im Gefängnis gesessen ist. Ob das zu innerer Rebellion geführt hat, kann immer sein, dass bei Menschen so etwas passiert. Ob er in eine depressive Phase geraten ist, ob er ungeduldig geworden ist, weil er auch von der Macht Gottes gewusst hat, ob er enttäuscht war, weil die Sache mit Jesus weitergegangen ist. Er hatte ja Kontakt nach außen durch seine Freunde und Bekannte, durch seine Jünger. Und irgendwann scheint er unsicher geworden zu sein. Und in dieser Unsicherheit, da schickt er seine Jünger nach draußen. Und das, was er hier tut, das hat aus meiner Sicht Modellcharakter. Nämlich er schickt seine Jünger zu Jesus und er lässt sie fragen: Bist du es? Er schickt sie nicht zu irgendjemand, sondern er schickt sie zu Jesus. Er kommt mit seinem Anliegen direkt zu Jesus. Bist du es oder sollen wir noch warten? Das war seine Frage. Er hat den Glauben nicht an den Nagel gehängt. Warten, das war für ihn eine Option. Er wäre bereit gewesen zu warten. Und dann kommt die Antwort von Jesus. Und eigentlich ist es eine alte, letztendlich vertraute Antwort auch für den Johannes, den Täufer. Das hat er sicher irgendwann schon einmal gehört und gelesen. Aber es musste ihm neu gesagt werden. Er musste es neu hören. Jesus hat nur gesagt, Lahme gehen, Tote stehen auf. Diese Zeichen des Messias, das, was, ich glaube, hier Jesaja ist das geschrieben, das hat er ihm gesagt. Es musste neu in den Zusammenhang gestellt werden. Und dann hat es sicher auch Johannes der Täufer wieder verstanden. Genau das tut Jesus. Er ermutigt uns immer wieder und stellt uns auf. Das, was er damals getan hat, das tut er immer noch und immer wieder. Johannes war deshalb immer noch äußerlich gefangen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das innerlich einiges gelöst hat und er ganz anders mit seiner Situation umgegangen ist. Es sind vielleicht innerlich Türen aufgegangen, die seither verschlossen gewesen sind. Auch seinen verunsicherten Jüngern damals hat Jesus in einer, finde ich, seelsorgerlichen Art und Weise ist er mit ihnen umgegangen nach der Auferstehung, als sie ziemlich verunsichert gewesen sind. Sie sollten zurück an den See nach Galiläa, an den See Genezareth. Das hätte man doch auch in Jerusalem machen können, dieses Lagerfeuer, das es danach gegeben hat. Fisch hätte es wahrscheinlich auch in Jerusalem irgendwo gegeben. Aber ihr Lieben, auf diese Art und Weise waren sie gezwungen, zu Fuß einen Marsch zu machen. Sie hatten Zeit des Nachdenkens, Zeit des Reflektierens, des Einordnens, Pilgern im eigentlichen Sinn. Und das kann uns manches Mal helfen, wenn wir uns nicht bloß im Kreis drehen, sondern wenn wir eine Strecke gehen, wenn wir wissen, ja, ich habe Zeit, Gott gibt mir diese Zeit. Und in dieser Zeit des Unterwegsseins, da kann etwas heilen. Zurück zum Anfang hat das bei den Jüngern damals bedeutet. Nachfolgen im Sinn von Hören und von Tun, das ist eigentlich das Zentrale. Und es gäbe jetzt noch viel, viel zu sagen zu diesem Thema, aber ich glaube, es ist Stoff genug, um das zu hören, zu verinnerlichen und das auch umzusetzen. Und deshalb ist es Zeit, glaube ich, für Amen. Und ich sage jetzt Amen. Ja, lasst uns mit dem in die neue Woche gehen, lasst uns mutig sein und lasst uns herausfordern lassen und dass unser Leben ja, diesen einen Gott, Jesus, reflektiert, dass wir ihm Ehre machen, ohne uns dabei zu verkrampfen und zu denken, ich muss. Nein, dass wir es zulassen. Der Geist Gottes ist in unserem Herz. Und er will das bewirken. Wem es möglich ist, lasst uns aufstehen und noch miteinander beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns ja, dein Wort gibst und dass du uns durch dieses Wort ermutigst. Wir sind so reich beschenkt. Manchmal vergessen wir das, obwohl wir es eigentlich wissen, ist uns nicht mehr präsent. Danke, dass du bei uns bist, dass wir Anteil haben dürfen an dir, dem alle Macht, dem alles gegeben ist, der alle Tage bei uns ist, der in unserem Herzen wohnt, wenn wir diesen Schritt getan haben und ja, die Gnade in unserem Leben zur Auswirkung kommen durfte. Ich möchte dich von Herzen bitten, wo Menschen in diesen Tagen auch als Sinnsucher unterwegs sind, ähnlich wie der Zachäus, dass du ihnen begegnest, vielleicht gerade heute Morgen und sie neues Leben beginnen, ein neues Leben beginnen dürfen, mit dir in die Nachfolge eintreten können. Und ich möchte auch für uns bitten, Herr, die wir schon länger unterwegs sein dürfen, auch aus Gnade, dass wir ganz neu uns auch von dir ermutigen lassen, da weiter dran zu bleiben, auch wenn manches schwieriger ist in diesen Tagen, Herr, und dass wir nicht abhängen, sondern dass wir dranbleiben, immer wieder die Gemeinschaft mit dir suchen, und die Gemeinschaft auch mit anderen, wo das möglich ist. Ich möchte dich für die bitten, die krank sind in diesen Tagen und die ganz besonders auch deine Hilfe brauchen, dass du ihnen begegnest und dass du ihnen deinen Frieden schenkst. Danke für dein Mitkommen in diese neue Woche, auch wenn wir im Einzelnen nicht wissen, was auf uns zukommt und was das bedeutet. Aber du bist da. Amen. Ja, ich leihe diese Bücher gerne aus, wenn jemand das haben möchte. Da vorne sitze ich.